NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt ihr heute im Studio Holger Beckmann. Österreichs Ex-Kanzler Faymann war darüber zurückgetreten, auch darüber jedenfalls. Und heute nun tatsächlich in der Alpenrepublik die Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten. Wer also wird Österreich künftig repräsentieren? Das sogenannte freundliche Gesicht der FPÖ Norbert Hofer oder der Grüne Alexander Van der Bellen? In jedem Fall eine extrem polarisierte Abstimmung. Gleich mehr dazu in diesem Echo des Tages. Angela Merkel wird morgen in die Türkei reisen. Das ist in dieser Zeit einigermaßen pikant. Und heute wird der designierte neue und Erdogan-freundliche Regierungschef der AKP auch zum neuen Parteichef gewählt. Die Zeichen stehen also eindeutig auf Machtkonzentration zugunsten Erdogans. Wohin bewegt sich die Türkei? Bericht und Kommentar dazu in dieser Sendung. Außerdem Informationen zum Stand der Dinge in Sachen Egypt-Air-Absturz, zum Tod eines wichtigen Taliban-Anführers durch einen US-Drohnenangriff in Pakistan, zur wachsenden Nervosität des britischen Premiers Cameron vor einem Brexit, zu einem merkwürdigen Weltrekord in der virtuellen Realität und zum Sport nach diesem gestrigen fulminanten DFB-Pokalfinale am Abend. Aber zuerst nach Österreich. Dort wird der Bundespräsident ja direkt gewählt und die erste Abstimmung hatte tatsächlich eine Stichwahl nötig gemacht. Die findet, wie gesagt, heute statt, hat stattgefunden. Die meisten Wahllokale sind inzwischen zu und das Ergebnis kommt so langsam herein. Die entscheidende Frage, bekommt Österreich in Zukunft wirklich einen rechtspopulistischen Präsidenten? Die offizielle Prognose lautete, es könnte durchaus sein und tatsächlich sieht alles nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Aus Wien, Ralf Borcherts.
Es wird knapp, sehr knapp. Norbert Hofer, FPÖ, lag zunächst laut Hochrechnung des ORF mit 50,1% der Stimmen vorn. Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen bei 49,9%. Soeben hat sich das umgedreht und Van der Bellen lag erstmals mit 50,1% in Führung. Nach der Stimmabgabe in seinem Heimatort Pinkerfeld im Burgenland gab sich FPÖ-Kandidat Hofer optimistisch.
Ein gewisses Grundgefühl, die Kontakte in den letzten Tagen, man spürt das irgendwie, ja, wie die Stimmung ist. Und wer an so einem Tag wie heute nicht nervös ist, ist kein Mensch.
Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen sagte nach seiner Stimmabgabe in Wien:
Ich bin vorsichtig optimistisch. Ich glaube, wir haben eine echte Chance zu gewinnen. Was mich optimistisch macht, ist diese Bewegung, die in den letzten, sagen wir, 10 Tagen durch das Land gegangen ist.
Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es könnte sogar sein, dass am Ende die Briefwahlstimmen entscheiden. Diese werden erst morgen, am Montag, ausgezählt. Dann stünde erst morgen Abend fest, ob mit Norbert Hofer erstmals ein Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ oder mit Alexander Van der Bellen erstmals ein Grünen-Politiker Bundespräsident in Österreich wird. Christoph Hofinger vom Wahlforschungsinstitut SORA, das für das öffentlich-rechtliche Fernsehen ORF arbeitet.
Wir haben weniger Ergebnisse aus Städten und wir haben schon bei der letzten Hochrechnung vor einem Monat gesehen, die Städte können noch einiges bewegen. Das heißt, lässt sich noch nicht absehen, wer dieses Rennen für sich entscheiden kann.
Österreich ist in 2 Lager geteilt. Das zeigen auch Straßenumfragen in Wien. Diese beiden haben Hofer gewählt.
Professor Van der Bellen, er ist für mich unglaubwürdig, weil das alles Menschen sind, die vom bestehenden politischen System profitieren.
Es denkt keiner an uns Österreicher. Ich bin selber Opfer davon. Ein großes Opfer.
Diese Frau dagegen hat, obwohl eigentlich keine Grünen-Anhängerin, für Van der Bellen gestimmt.
Ich bin normalerweise kein ängstlicher Mensch, aber ich habe Angst davor, wann der Hofer gewinnt. Weil das nicht die besten Seiten vieler Österreicher nach oben spülen würde. Das ist das. Was jetzt oft im Verborgenen so mit Drohungen und so ist, das würde dann einen irrsinnigen Hype erleben.
Es steht ein spannender Wahlabend, möglicherweise auch noch ein spannender Montag bevor. Aktueller Stand, das Rennen um die Hofburg ist völlig offen.
Und wie gesagt, das Endergebnis wird wahrscheinlich erst morgen vorliegen. Morgen ein entscheidender Tag auch für Angela Merkel, die Reise in die Türkei. Zu dem Mann, mit dem sie maßgeblich das Flüchtlingsabkommen ausgehandelt hat, damit nicht mehr Hunderttausende ungebremst nach Nord- und Westeuropa kommen. Und bisher scheint das ja auch irgendwie zu funktionieren. Freilich, man macht sich abhängig von der Türkei, einem Land, das sich inzwischen politisch aus europäischer Sicht jedenfalls auf einem recht zweifelhaften Weg befindet. befindet. Und Horst Seehofer hat dem Bericht aus Berlin, der ARD, ja auch bereits gesagt heute, es reiche mit Blick auf die Türkei nicht aus, sich nur Sorgen zu machen. Stattdessen müsse man auch etwas fordern. Aus Berlin, Andreas Reuter.
Angela Merkel dürfe vor Erdogan nicht einknicken, nur damit der ihr die Flüchtlinge vom Hals halte, fordert Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen, in der Bild am Sonntag. Erdogan verletze rechtsstaatliche Grundregeln, Merkel müsse mit ihm Klartext reden, so Fraktionschef Thomas Oppermann in der gleichen Zeitung. Und auch CSU-Chef Horst Seehofer gibt der Kanzlerin kritische Worte mit auf den Weg.
Der türkische Staat liefert jede Woche ein Beispiel vor der Weltöffentlichkeit, vor Europa, dass dort Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit einfach anders gesehen werden. Das sind alles Dinge, die sehr leise nur begleitet werden, wenn es um Kritik geht, weil man offensichtlich den Deal an sich nicht gefährden will.
Also den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal, den Angela Merkel maßgeblich vorangetrieben hat und an dem Horst Seehofer im Bericht aus Berlin der ARD kein gutes Haar lässt.
Man hat sich nicht alleine konzentriert auf die Frage der Flüchtlinge, sondern hat den EU-Beitritt der Türkei oder die volle Visafreiheit für türkische Staatsbürger nach Europa damit verbunden und ist damit in eine Abhängigkeit von der türkischen Regierung und vom türkischen Staat geraten. Das ist der Grundfehler gewesen.
Angela Merkel dagegen verteidigt das Abkommen mit der Türkei. Es sei im Interesse Europas, der Türkei und der Flüchtlinge, so Merkel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In ihrem wöchentlichen Videopodcast wies sie auf den eigentlichen Anlass ihrer Türkei-Reise hin, den Weltgipfel für humanitäre Hilfe.
Es handelt sich ja bei dem Gipfel in Istanbul in der Tat um einen ersten Gipfel zur Koordinierung und besseren Vernetzung humanitärer Hilfe. Deshalb begrüße ich die Initiative des UN-Generalsekretärs und freue mich auch, dass die Türkei Gastgeber ist, denn die Türkei hat gezeigt durch die Aufnahme von 3 Millionen syrischen Flüchtlingen, dass sie nicht nur über humanitäre Hilfe spricht, sondern sie auch leistet.
Einige Entwicklungen in der Türkei bereiteten auch ihr große Sorgen, sagte Merkel im Zeitungsinterview und nannte die Aufhebung der Immunität der kurdischen Abgeordneten im türkischen Parlament. Mit Präsident Erdogan wolle sie aber über, Zitat, alle wichtigen Fragen sprechen.
In jedem Fall tut Präsident Erdogan alles, um seine Macht immer weiter auszubauen. Heute auf dem Parteitag seiner Regierungspartei AKP hat er den Mann zum Parteichef wählen lassen, der bereits designierter Regierungschef ist und schon angekündigt hatte, die Türkei ganz in Erdogans Sinn zu steuern. Das also politisch ein weiterer Schritt Richtung Präsidialsystem in der Türkei. Was ist das alles für ein Kurs? Der Kommentar dazu von unserem Türkei-Korrespondenten Reinhard Baumgarten.
Es läuft gut dieser Tage für Recep Tayyip Erdogan, sehr gut sogar. Am Freitag ist die lästige pro-kurdische HDP als parlamentarische Kraft quasi ausgeschaltet worden. Am Sonntag macht ihm seine Partei das nächste Geschenk. Binali Yildirim ist neuer Parteichef. Schon bald ist er auch der neue Regierungschef. Niemand steht in Treue fester zum Präsidenten als Binali Yildirim. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist das so. Yildirim war Chef der städtischen Schifffahrtgesellschaft, IDO. Yildirim war 14 Jahre lang Transportminister unter Erdogan und dessen Nachfolger Davutoğlu. Yildirim hat Erdogans Träume wahr werden lassen. Flughäfen, Brücken, Straßen, Schnellbahnstrecken. Der 60-jährige Schiffbauingenieur hat sich dabei als entschlossener Macher erwiesen. Und nun soll er sein Meisterstück ablegen. Erdogan braucht für die Verwirklichung seines Lebenstraums mehr Stimmen im Parlament. Yildirim wird sie ihm besorgen. Ganze 14 Stimmen nur fehlen. Das müsste Yildirim hinkriegen. Und dann? Dann gibt es eine neue Verfassung. Kernpunkt dieser neuen Verfassung wird die Umwandlung des politischen Systems sein. Weg vom parlamentarischen Mehrparteiensystem mit in der Republik Türkei nie dagewesener Machtfülle. Das ist keine Mutmaßung. Das hat Erdogan immer wieder betont. Das parlamentarische System in der Türkei habe sich überlebt. Es bedürfe eines starken Führers, der unabhängig von den Unwägbarkeiten und Launen parlamentarischer Fraktionen die Geschicke der Nation leite. Viele Türken glauben den Heilsversprechungen des Reis, wie Erdogan in Anlehnung an das arabische Wort für Präsident von seinen treuen Anhängern immer öfter genannt wird. Es stört sie nicht, dass dabei Meinungs- und Pressefreiheit auf der Strecke bleiben, dass Gewaltenteilung und die gegenseitige Kontrolle staatlicher Instanzen ausgehebelt werden. Sie vertrauen ihrem Anführer blind. So wie Binali Yildirim. In vollkommener Harmonie mit dem Führer Erdogan werde er Partei und Regierung führen, gelobt er. Ja, es läuft gut für Recep Tayyip Erdogan. Für Demokratie und Pluralismus in der Türkei sind die Entwicklungen der vergangenen Monate hingegen alles andere als gut. De facto übt Erdogan schon längst die Macht aus, die er sich qua Verfassung so gerne zuschreiben möchte. Aber de jure steht vieles, was er tut, auf unsicheren Beinen. Deshalb braucht er Binali Yildirim als Mehrheitsbeschaffer und Steigbügelhalter für eine Verfassungsänderung. Niemand, so scheint es momentan, wird Erdogan die absolute Macht noch verwehren können. Wesentliche Teile der Opposition haben sich am Freitag mit ihrem Ja zur Aufhebung der parlamentarischen Immunität mitschuldig gemacht. Dummheit und Schwäche der Opposition nähren die Machtgelüste Erdogans. Der Mann steht noch nicht im Zenit seiner Macht. Die Türkei muss sich noch auf einiges gefasst machen.
Ein Kommentar war das von Reinhard Baumgarten im Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Was ist an Bord der Egypt-Air-Maschine passiert, die in der vergangenen Woche auf dem Flug von Paris nach Kairo ins Mittelmeer stürzte? Das weiß im Moment noch niemand. Angeblich soll es Rauch in einer Bordtoilette gegeben haben, aber auch das ist keine wirklich gesicherte Erkenntnis. Was man allerdings weiß, bis jetzt hat sich keine Terrorgruppe zu dem Anschlag bekannt. Möglich also, dass es überhaupt gar kein Anschlag war. Aber was dann? Aus Kairo Informationen von Björn Blaschke.
Im Rahmen der Eröffnung einer großen Fabrik im Norden des Landes äußerte sich Ägyptens Präsident nun erstmals öffentlich seit dem Absturz der Egypt-Air-Maschine vergangenen Donnerstag. Abdel Fattah al-Sisi sprach den Angehörigen der 66 Unglücksopfer sein Mitgefühl aus. All denen, die sich an der Suche nach dem abgestürzten Flugzeug beteiligen, dankte Präsident Sisi, zum Beispiel den ägyptischen Streitkräften, aber auch den ausländischen Einsatzteams, die mit größtmöglicher Schnelligkeit hinzugeeilt waren. Gestern hatte die französische Behörde für die Sicherheit der Zivilluftfahrt, kurz BEA, in Paris mitgeteilt, dass es Rauchalarm in der Kabine gegeben hatte, bevor der Airbus 320 vom Radarschirm verschwand und abstürzte. Entsprechende Meldungen habe das Kommunikationssystem ACARS abgesetzt. ACARS sendet fortlaufend und automatisch Informationen an den Boden. Damit können unter anderem Wartungsarbeiten vorbereitet werden. Bis zum Absturz übermittelte ACARS eine ganze Reihe weiterer Daten. Sie deuten nach Ansicht von Experten auf ein schnell voranschreitendes Versagen des Flugkontrollsystems hin. Die französische Behörde erklärte jedoch, dass die übermittelten Meldungen keine Hinweise darauf geben, was den Rauch an Bord des Flugzeugs verursacht hat. Die Absturzursache ist also nach wie vor unbekannt. Und um sie zu klären, müssen die Flugschreiber gefunden und ausgewertet werden. Das betonte nun auch noch einmal Ägyptens Präsident Sisi. Die Suche nach dem Flugzeug gestalte sich allerdings als schwer, weil das Mittelmeer im Bereich der mutmaßlichen Absturzstelle mehr als 3000 Meter tief ist. Präsident Sisi mahnte zur Besonnenheit und appellierte insbesondere an ägyptische und internationale Medien, nicht über die Absturzursache zu spekulieren. Der Chef der ägyptischen Flugunfalluntersuchungskommission hatte zuvor einer ägyptischen Zeitung gesagt, dass ein vorläufiger Bericht zum Absturz der Egypt-Air-Maschine in rund 4 Wochen vorliegen soll. Das entsprechende Papier werde alle bis dahin verfügbaren Informationen enthalten.
Informationen waren das von Björn Blaschke. Pakistan gilt ja als Rückzugsraum für islamistische Terroristen, allerdings mehr für solche der Taliban noch als jene des sogenannten Islamischen Staates. Dennoch hat auch der Terror der Taliban aus westlicher Sicht bisher nur wenig von seinem Schrecken verloren. Daran hat die Tötung Osama bin Ladens vor ein paar Jahren durch amerikanisches Militär kaum etwas geändert. Jetzt haben US-Soldaten offenbar wieder einen Taliban-Anführer in Pakistan getötet bei einem Drohnenangriff. Von den Taliban Taliban selbst wird das allerdings noch bestritten. Udo Schmidt berichtet.
Taliban-Führer Mullah Mansur wurde bei einem Angriff einer unbemannten Drohne auf sein Auto in der pakistanischen Provinz Baluchistan, nahe der Grenze zu Afghanistan, getötet. Das gilt inzwischen als sicher, nachdem sowohl der afghanische Geheimdienst als auch ein Sprecher des Präsidenten den Tod Mansurs bestätigt haben. Mullah Mansur führte die radikal-islamischen Taliban seit vergangenem Sommer. Auch zuvor galt er als deren de facto Führer. Den Tod seines Vorgängers Mullah Omar hatten die Taliban 2 Jahre lang nicht bekannt gegeben. Mansur hatte im Hintergrund die Fäden gezogen. Afghanistans Regierungschef Abdullah Abdullah heute in Kabul. Nach Mullah Omars Tod war Mansur in alle Terrorangriffe in Afghanistan verwickelt und für sie verantwortlich. Er hatte immer direkten Kontakt zu anderen Terrornetzwerken. Wenn die Nachricht seines Todes 100%ig bestätigt ist, dann wird das eine große Veränderung für die Taliban bedeuten. Es wird sie in ihrem Bestreben, noch mehr Anschläge gegen die afghanische Bevölkerung auszuführen, stoppen. Eine 100%ige Bestätigung des Todes Mullah Mansurs wird auf sich warten lassen. Das Pentagon hatte heute zurückhaltend formuliert, man habe Mansur in seinem Auto auf einer Straße angegriffen. Abdullah Abdullah rief die Taliban auf, nun zu Friedensgesprächen bereit zu sein. Dass es zu solchen Gesprächen kommt, gilt vielen Experten aber als unwahrscheinlich. Schließlich drohen nun Machtkämpfe um die Nachfolge. Mullah Mansur war nicht unumstritten bei den Radikal-Islamisten. Und die Machtkämpfe, so fürchten manche, könnten über neue Anschläge ausgetragen werden. Trotzdem ist die Stimmung in der afghanischen Hauptstadt Kabul heute gut. Das sind gute Nachrichten. Die Taliban haben immer wieder Selbstmordanschläge ausgeführt. Sie haben unsere unschuldigen Bürger, auch Kinder, getötet. Wenn ihr Anführer nun umgebracht wurde, dann bedeutet das Stabilität für Afghanistan. Freut sich etwa Mohammed Hussein. Entscheidend geschwächt sind die Taliban durch den Schlag gegen Mansur nicht unbedingt. Nachfolger hatten sich bereits in Stellung gebracht. Manche gelten als noch radikaler als Mullah Mansur, den das Pentagon als Haupthindernis auf dem Weg zu einer Friedenssicherung in Afghanistan sah.
Ein Bericht war das von Udo Schmidt. Griechenland ist noch nicht über den Berg, im Gegenteil. Und für viele ist das ja auch kaum eine Überraschung. Zu hören waren da in der vergangenen Woche Äußerungen, dass die Griechen ihre Schulden bis zum Jahr 2080 würden abstottern müssen. Und aus der griechischen Regierung selbst hieß es, auf die Bevölkerung kämen weitere spürbare Einschnitte zu. Tatsächlich, genau danach sieht es aus. Und in 2 Tagen trifft man sich zu alledem wieder in der wichtigen Eurogruppe. Und heute war es wieder ein großes Thema im griechischen Parlament. Aus Athen dazu Wolfgang Landmesser.
Die Abgeordneten der linken Syriza hatten einen schweren Stand in der Parlamentsdebatte. Sie mussten ein Gesetzespaket verteidigen, das den Griechen viele neue Belastungen bringt. Nur schweren Herzens könnten sie zustimmen, sagten einige und ernteten Spott aus den Oppositionsbänken. Die Syriza-Regierung habe von ihren Vorgängern Probleme geerbt, die sie jetzt korrigiere, verteidigte sich Staatsminister Nikos Pappas. Und sie breche auf in eine neue Zeit. Wir schlagen nun eine neue Seite für das Land auf, indem wir die Bewertung der Reformen abschließen, die im Juli vereinbart worden sind. Jetzt beginnt die Debatte über die Erleichterung der griechischen Schuldenlast und wir stellen die Zahlungsfähigkeit Griechenlands wieder her. Im Gesetzespaket stecken eine Vielzahl an Steuererhöhungen. Der Mehrwertsteuersatz etwa für Lebensmittel steigt von 23% auf 24%. Der Staat erhebt neue Steuern auf Benzin, Diesel und Heizöl sowie Gebühren für das Telefonieren über Festnetz und Handy. Es gibt auch neue Abgaben für Pay-TV-Abos und Hotels. Ein Schlag für die griechische Wirtschaft sei das, sagt Christos Staikouras, wirtschaftspolitischer Sprecher der konservativen Nea Demokratia. Wir reden hier über einen Steuer-Tsunami. Die Verantwortung dafür trägt diese Regierung, durch die das Land in die Depression zurückgekehrt ist und da nicht mehr rauskommt. Die Erhöhung der indirekten Steuern auf breiter Front soll rund 1,8 Milliarden Euro Mehreinnahmen bringen. Vor 2 Wochen hatte das Parlament bereits eine Einkommenssteuer und eine Rentenreform beschlossen, die den Staatshaushalt ebenfalls entlasten sollen. Insgesamt knapp 5,5 Milliarden Euro beträgt das mit den internationalen Geldgebern vereinbarte Sparvolumen. Im Gegenzug hofft Griechenland auf die Freigabe weiterer Milliardenzahlungen aus dem im Sommer beschlossenen dritten Rettungsprogramm. Für den Chef der Nea Dimokratia und Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis war heute der Tag der Abrechnung. Die Lügen und die Ahnungslosigkeit dieser Regierung haben große Kosten. Kosten, die alle griechischen Bürger zahlen werden. Die griechische Wirtschaft wird 2015 und 2016 21 Milliarden Euro verlieren, wegen der Rückkehr in die Depression. Streit gab es auch um die automatische Schuldenbremse, die ebenfalls im Gesetzespaket steckt. Das bedeutet, wenn die beschlossenen Steuererhöhungen und Abgabenkürzungen nicht reichen sollten, um die Ziele für den Staatshaushalt zu erreichen, sollen die Ausgaben pauschal gekürzt werden. Außerdem ist geplant, die Privatisierung von Staatseigentum zu beschleunigen, auch nicht gerade typisch für eine linke Regierung. Auf der Liste stehen zehntausende Wohnungen, die Stadien der Olympischen Spiele von 2004 sowie Metro, Tram und Busse in Athen. Trotz der Zumutungen für die Wähler scheint die knappe Regierungsmehrheit im Parlament sicher. Syriza verfügt zusammen mit dem kleinen Koalitionspartner Unabhängige Griechen über 153 der 300 Sitze.
Wolfgang Landmesser war das. In gut einem Monat haben die Briten die Wahl. Drinbleiben in der EU und alles mehr oder weniger zurückbekommen, was einst Maggie Thatcher schon von Europa verlangt hatte. Oder doch lieber drinbleiben, weil es vielleicht doch besser ist am Ende für die Insel. Man weiß es nicht. Oder besser, die Briten scheinen es nicht wirklich zu wissen. Jedenfalls derzeit nicht. Aber wie gesagt, es sind ja auch noch ein paar Wochen. Was man aber weiß, das ist, dass manche doch zunehmend nervös werden und Europa gar nicht mehr als das Schreckgespenst zeichnen, als dass man es sonst immer gesehen hat. Möglicherweise ist ein Brexit ja noch schrecklicher. Im Moment wird in Großbritannien allerdings auch über die Türkei und ihre EU-Perspektive debattiert.
Wenn die Türkei dazukomme, dann drohe die Zuwanderung von Millionen Menschen, hieß es an diesem Wochenende bei den Befürwortern eines britischen EU-Ausstiegs. Großbritannien müsse wieder die Kontrolle über die Einwanderung ins Land gewinnen. Das gehe nur, wenn man die EU verlasse. Die frühere Verteidigungsministerin Penny Mordaunt von den Konservativen sagte, Großbritannien habe derzeit keine Möglichkeit, einen Beitritt der Türkei zur EU zu stoppen.
What is dishonest is to say, is to have a policy of expansion.
Es ist unehrlich, einerseits eine Politik der Ausweitung der EU voranzutreiben, andererseits aber den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu verweigern, gegen die Sicherheitsrisiken vorzugehen, die das mit sich bringt. Durch die Flüchtlingskrise würden die Gespräche der EU mit der Türkei über einen Beitritt hastig vorangetrieben. Das Referendum sei die letzte Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Dass man einen Beitritt der Türkei zur EU nicht stoppen könne, das sei nicht wahr, gab ihr Parteichef und Premierminister David Cameron in einem Fernsehinterview zurück. Großbritannien habe wie jedes EU-Mitglied ein Vetorecht in dieser Frage. Im Übrigen werde ein Beitritt der Türkei noch Jahrzehnte brauchen. Er stehe derzeit nicht auf der Tagesordnung. Und selbst dann könne man noch Nein sagen.
Turkey joining the EU is not remotely on the cards. At the current rate of progress, it would be decades, literally decades, before this even had a prospect of happening. And even at that stage, we would be able to say no.
Cameron hält das bevorstehende Europavotum derzeit für wichtiger als nationale Parlamentswahlen. Sollte sich Großbritannien für einen Austritt aus der Europäischen Union entscheiden, dann wird es sehr, sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, diese Entscheidung noch einmal zu revidieren. Cameron verwies auf die Warnungen führender Wirtschaftsvertreter des Landes, die bei einem Austritt Großbritanniens aus der EU höhere Preise in vielen Lebensbereichen, mehr Arbeitslosigkeit, weniger Wachstum, weniger Einkommen und Einschränkungen bei der staatlich finanzierten Gesundheitsversorgung erwarten. Heute veröffentlichten die früheren Chefs von vier großen Supermarktketten gemeinsam einen Zeitungsartikel, in dem es heißt, ein Verlassen der EU könne katastrophale Folgen für die britische Wirtschaft haben. Die Briten entscheiden am 23. Juni, also morgen in einem Monat, darüber, ob sie in der EU bleiben oder nicht. Umfragen sehen derzeit einen leichten Vorsprung der EU-Befürworter.
Thomas Spickhofen war das aus London. Und jetzt ein bisschen in das hinein, was man Online-Realität nennt, wenn ein Video bei Facebook über 126 Millionen Mal geklickt wird, dann ist das schlicht und einfach Rekord. Nun weiß man, dass, vorsichtig gesagt, nicht alles, was im Netze unterwegs ist, auch von Relevanz ist, aber so ist das nun einmal. Also, diese 126 Millionen, die hat nun ein Video geschafft, das eine 37-jährige Texanerin von sich selbst gemacht hat. Sandy Spain heißt sie und sie hat sich eine Maske aufgesetzt. Eine Maske aus der Star Wars Saga. Bemerkenswert, was die Menschen so interessiert.
Nein, ich habe das hier nicht für meine Kinder gekauft, das gehört mir, betont Candace Payne im Facebook-Video, das mehr als 126 Millionen Mal angeklickt wurde bisher.
This is mine. Like when it's said and done at the end of the day, this is mine that I bought and I'm gonna keep it.
Viel passiert eigentlich nicht. Eine Frau mittleren Alters sitzt im Auto, packt die Maske des Star Wars Helden an der Seite von Han Solo aus, dann geht's los.
Now watch when my mouth actually moves. That's not me making that noise, it's the mask.
Die Chewbacca-Stimme und das Lachen der Texanerin mischen sich. Die Maske ist jeden Penny wert, sagt Payne und lacht weiter haltlos.
This is worth every penny!
Das sind die einfachen Freuden, sagt die begeisterte Frau am Ende des Facebook-Videos. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir je selbst gemacht habe.
This is the best birthday present ever to myself!
Ein Internet-Hit aus den richtigen Gründen findet die Washington Post. Positiv und mitreißend, heißt es bei CBS. Das Video mit Candace Payne und Chewbacca dürfte noch eine Weile weiter geklickt werden. Sie sei dankbar und überwältigt vom Zuspruch, schreibt Payne auf ihrer Facebook-Seite und ruft ihre Fans auf. Findet die einfachen Freuden.
Tja, tatsächlich bemerkenswert. Andreas Heuchler war das. Und jetzt geht's zum Sport. Es hat ja gehalten, was es versprochen hat. Das DFB-Pokalfinale zwischen Bayern und Dortmund war Fußballdrama. Die Entscheidung dann erst im Elfmeterschießen mit dem besseren Ende für die Bayern. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion ist im Studio. Alexander, heute war in München ja große Party mit der Mannschaft, mit den Fans. Wer das im Fernsehen gucken wollte, der hat aber in die Röhre geguckt. Der Bayerische Rundfunk, der das eigentlich alles überträgt, hat stattdessen eine Tier-Doku gezeigt. Was war denn da los?
Ja, Holger, jetzt könnten wir böse sein und die Frage stellen, wo ist denn da der Unterschied zwischen Tierdoku und Siegesfeier der Bayern? Aber nein, Hintergrund ist folgender. Der Verein wollte wohl laut BR kurzfristig Geld für die Übertragung haben. Die Bayern ihrerseits sprechen von einer Kostenbeteiligung, wie man es nennen will. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Jedenfalls wissen wir ja, sobald es im Fußball um Geld geht, ist immer schwierig, weil meistens teuer.
In der Tat. Aber wie war denn dann die Party auf dem Marienplatz in München tatsächlich?
Also nach dem, was die Fans sagen, 1A.
Das war alles super. Die Atmosphäre, das Wetter.
War super schön, nur ein bisschen zu kurz. Es geht immer so schnell vorbei.
Die Rathauskulisse und wir als Münchner, muss ich sagen, also war eine ganz tolle Veranstaltung.
Die Mannschaft hatte weiße T-Shirts an, auf dem Rathausbalkon stehend. Rot stand da vorne draufgeschrieben, Double, weil die Bayern ja jetzt den Pokal zur Meisterschale dazugepackt haben. Ist also ein würdiger Saisonabschluss, wo es ja in der Champions League nicht geklappt hat. Pep Guardiola gestern noch in Tränen aufgelöst, heute wieder für seine Verhältnisse gut drauf. Es war ja das letzte Spiel für ihn als Bayern-Trainer. Ab nächster Saison ist er Coach von Manchester City.
Ja, das waren in der Tat beeindruckende Bilder. Bei den Dortmundern dagegen Katerstimmung. Das war jetzt das vierte Endspiel in Folge, das der BVB verloren hat. Liegt auf Dortmund sowas wie ein Finalfluch?
Also soweit würde ich persönlich jetzt nicht gehen, aber ich gebe dir recht, es sieht auf den ersten Blick schon blöd aus, weil ein Verein hat ja in der Regel erstmal eine 50-50-Chance in so einem Finale und wenn du die viermal nacheinander nicht nutzt, dann hast du da schon irgendwie extremes Pech an dir kleben, in diesem Fall am BVB-Trikot. Aber ich finde, wir sollten das positiv drehen. Dortmund hat seit 2012 jede Saison in einem Finale gestanden und das muss ein Verein auch erstmal schaffen, von daher Chapeau. Und auch was gestern angeht, braucht sich die Mannschaft eigentlich nichts vorzuwerfen. 120 Minuten toll gekämpft und das 0-0 gehalten. Klar, ankreiden können wir die Auswahl der Elfmeterschützen. Sven Bender und Sokratis haben verschossen, sind per se gute Verteidiger, klar, aber die haben halt eben nicht den präzisesten Schuss. Das hat der Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel auch auf seine Kappe genommen. Wird ihm aber bestimmt nicht mehr passieren, dass er die Schützen so zusammenstellte. Aber trotzdem an dieser Stelle auch nochmal kein Vorwurf an Bender und Sokratis.
Tja, bei Dortmund stand ja ein Spieler besonders im Mittelpunkt, Mats Hummels. Für ihn war es das letzte Spiel als Borussia. Er wechselt ausgerechnet zu den Bayern. Wie ist sein Abschied gelaufen?
Also es soll so ein bisschen Zank gegeben haben, von daher würde ich sagen unglücklich, aber das mit dem Zank jetzt bitte nicht zu hoch bewerten, das hängt nämlich mit seiner Auswechslung zusammen, kurz vor Schluss. Trainer Thomas Tuchel sagte, Hummels habe ihm signalisiert, wechsel mich bitte aus. Hummels meint, nee, hab ich nicht. Also da gab es so ein kleines Gezeter am Rande. Ich persönlich würde es in die Kategorie Frust packen. Ob die beiden das mittlerweile wieder geklärt haben, ist allerdings nicht überliefert. 8,5 Jahre war Hummels in Dortmund. Ab nächster Saison, wie gesagt, bei den Bayern, was allerdings noch nicht per Unterschrift offiziell besiegelt ist. Also das Formelle kommt noch.
Dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Der Sport war das von und mit Alexander Lorenz. Und das war für heute auch das Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Für Ihr Interesse bedankt sich am Mikrofon und wünscht Ihnen einen schönen Abend, Holger Beckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.